Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt. Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio Frei und wir begrüßen zu dieser Sendung auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Bad Blankenburg und Rudolstadt. Für die heutige Sendung habe ich einige Interviews aufgearbeitet, die wir im Zusammenhang mit der Bistumswallfahrt mit einer Delegation aus Äthiopien hier im Studio geführt haben. Die Gespräche führte Josef Alke und wir haben diese aufgezeichnet.
Ich darf begrüßen den Bischof Markus, der die katholische Kirche in Äthiopien unter dem Aspekt auch von Nachhaltigkeit nachher ein wenig betrachten kann. Aber generell, ich darf den Herrn Prälaten Dr. Klaus Krämer, den Missio-Präsidenten, begrüßen. Ich darf Schwester Rita begrüßen, die seit mehr als 20 Jahren in Äthiopien lebt und arbeitet. Schön, dass Sie da sind. Und ich darf Herrn Mulugeta, den Leiter des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes aus Äthiopien, begrüßen. Fangen wir einfach mit Fragen direkt an den Herrn Bischof Markus an. Es ist jetzt diese Sendung Nachhaltigkeitsreport, die werden jede Menge anderer Sendungen und Gelegenheiten zurzeit zu allgemeinen Kirche und so haben. Kann die Arbeit der katholischen Kirche, Herr Markus, in Äthiopien unter auch dem Aspekt von Nachhaltigkeit betrachtet werden? Was ist für Sie in Ihrer Arbeit in Äthiopien nachhaltig?
Okay, thank you very much for this opportunity.
Ja, ganz herzlichen Dank zunächst für die Gelegenheit, hier bei Ihnen zu sein und meine Erfahrungen über Nachhaltigkeit mit Ihnen zu teilen. Unsere Kirche, die katholische Kirche, ist eine Minderheitenkirche in Äthiopien, aber in Bezug auf die Nachhaltigkeit, was unseren Einsatz für die Ärmsten der Armen angeht, leisten wir sehr ermutigende Beiträge. Denn abgesehen davon, dass wir uns bemühen, zunächst einmal unmittelbare Lösungen vor Ort für die dringendsten Probleme zu finden, geht es uns in Bezug auf die Nachhaltigkeit auch immer darum, langfristige Lösungen für das Land zu finden. Ja, ganz konkret zum Beispiel bauen wir Schulen auf in den Dörfern, als Beispiel im Süden von Äthiopien. Das ist eine Region, in der es nur sehr wenige Schulen gibt, wo zugleich aber die Bevölkerung sehr stark wächst. Hier hilft die katholische Kirche von Deutschland uns auch, Schulen aufzubauen. Und das ist eben wirklich ein Teil dieses Nachhaltigkeitsprogramms für die Zukunft. Natürlich muss man sagen, dass man zunächst auch immer unmittelbare Lösungen finden muss, bei Wasser zum Beispiel. Wenn die Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser haben, können sie nicht überleben und dann können nachher auch langfristige oder nachhaltige Lösungen nicht greifen. Was wir bewerkstelligen möchten, ist eben, dass die Menschen sich selbst helfen können für die Zukunft. Man sagt ja immer, anstatt den Menschen einen Fisch zu geben oder Fische zu geben, lehre sie besser zu fischen. Dabei, darum geht es eben, dass die Menschen sich selbst auf die Dauer ihren Lebensunterhalt verdienen können. Das machen wir natürlich eben auch mit Blick auf die Bildung, auf die Schulen. Das Beispiel, was ich zuvor genannt habe. Es gibt eben in diesen Dörfern zum Teil, gab es da gar keine Schulen. Es gibt dort manchmal erst seit 2 bis 3 Jahren Schulen. Aber dann ist es so, dass diese Schulen sehr, sehr weit voneinander entfernt liegen. Und Sie müssen sich vorstellen, dass das für die Kinder schwierig ist, dorthin zu gelangen. Die Kinder können nicht so lange laufen, weil sie zu klein sind. Dann besteht die Gefahr, von wilden Tieren angegriffen zu werden. Die Straßen eignen sich nicht, um zur Schule zu gehen. Also ein Beispiel. Die Armen bei uns leben von weniger als $1 am Tag. Und für sie eine langfristige Lösung für ein besseres Leben herzustellen oder eine bessere Lösung zu finden, liegt vor allem in der Bildung. Denn Bildung ist in sich schon nachhaltig. Denn Bildung sorgt dafür, dass die Menschen sich eine bessere Zukunft aufbauen können. Und deshalb geht viel unserer Anstrengung in der katholischen Kirche, fließt da hinein, dass wir durch Bildung den Ärmsten der Armen eine bessere Zukunft ermöglichen.
Puts really much efforts on giving better education for the citizens, especially the poorest of the poor in the country.
Ich setze noch mal einmal kurz nach mit einer Frage, die später auch die anderen Teilnehmer bestimmt.
Let me just add a question that later on will also be asked to the other participants.
Die Bildung, die zu einer eigenen wirtschaftlichen Entwicklung führt, also anstatt Fische zu geben, selber fischen zu lernen.
So education that leads to economic progress for the people, so learning how to fish instead of receiving fish.
Heißt natürlich, dass auch im Sinne dieser Weltnachhaltigkeitsziele ja eine wirtschaftliche Entwicklung, dass junge Menschen, viele Frauen eigene Start-ups gründen, selbstständiger werden, da eine Rolle mitspielen. Also das ist ja genau das, was diese Ziele weltweit auf Augenhöhe wollen. Ist das etwas, was aus Ihrer Bildungsarbeit gezielt auch so hervorgeht bei zum Beispiel Frauen und Jugendlichen, dass sie sich selbstständig machen, auch zu anderen Themen?
For sure, yes. Women are the one of the disadvantaged group for the last many centuries. Because women were not that much given chances to go to school.
Because of that. Ja, die Frauen gehören ja zu einer eher benachteiligten Gruppe auch in unserem Land. Auch das ist über Jahrhunderte so gewesen. Die meisten von ihnen gehen nicht oder sind nicht zur Schule gegangen und wir engagieren uns eben besonders in diesem Bereich, dass Frauen, junge Mädchen zur Schule gehen können, eine Ausbildung machen können und sich eben bilden können. Das geschieht jetzt erst in den letzten Jahren, seit es eben die eine oder andere Schule gibt. Und das Ganze ist Teil einer Gesamtstrategie, eines Plans, wie wir Frauen besser integrieren können in die Gesellschaft. Und dazu führen wir praktische Schulungen durch, an denen die Frauen teilnehmen können, etwa wo sie weben lernen oder sich Fertigkeiten aneignen, mit Computern umzugehen oder eine eigene kleine Geflügelzucht zu haben. Zunächst stehen also diese praktischen Schulungen am Beginn und dann unterstützen wir sie bei dem, was wir eben Mikrobusiness nennen, also dass sie eine kleine eigenes Unternehmen aufbauen, was dann eben auch wachsen kann. Denn wir sehen, dass besonders Frauen, die keinen Zugang zu Bildung haben, dass die am ehesten vom Land zum Beispiel in die Stadt ziehen, um dort ihr Glück zu versuchen oder, wie wir auch in anderen Zusammenhängen vom Kardinal schon gehört haben, viele zieht es dann eben auch in den Nahen und Mittleren Osten, um dort als Hausangestellte zu arbeiten. Aber das bedeutet ein Leben unter sehr viel Spannung und mit wenig Zukunft, sodass sich die katholische Kirche auch in unserer Diözese, auch mit der Unterstützung von Ordensleuten, darauf konzentriert, diese jungen Frauen auszubilden, zu integrieren. Und wann immer wir dann Spender finden, bemühen wir uns eben auch für diese Mädchen und Frauen, den Zugang zu höherer Bildung zu ermöglichen.
We try to help them, you know, especially putting our attention towards their future life. And even whenever we get sponsors, you know, we help them for their higher studies, you know, higher studies. This kind of support we do.
Dankeschön. Ich würde jetzt ganz kurz nochmal Sie, Bischof Markus, zu Religion allgemein fragen. Sie haben zu Beginn gesagt, dass die katholische Kirche eher eine Minderheit ist. Es gibt aber sehr viele Christen und natürlich auch andere Religionen in Äthiopien. Welchen Stellenwert hat Religion Ihrer Meinung nach in Äthiopien generell? Wie wichtig ist den Menschen, egal jetzt welche Glaubensrichtung es wäre da, und wie arbeiten Sie ökumenisch zusammen?
Ja, wir sind also eine Minderheit in Bezug auf die reine Zahl. Das hat politische oder vielleicht auch geschichtliche Gründe. Aber was jetzt den Beitrag zur Gesellschaft als solches angeht, kann man sagen, dass der wirklich von unschätzbarem Wert ist, weil wir grundsätzlich in zweiter Reihe neben der Regierung diejenigen sind, die am meisten tun im sozialen Bereich für die Entwicklung der Menschen. Und wir sind von daher als katholische Kirche sehr hoch respektiert. Des Weiteren gibt es ein interreligiöses Forum, an dem die katholische, die orthodoxe und die protestantische Kirche teilnimmt. Dort besprechen wir Themen, die uns alle betreffen, Frieden, Krisen, Katastrophen. Das ist eine Struktur, die es sowohl auf nationaler Ebene gibt, als auch auf regionaler und lokaler Ebene, also bis runter hin zu den Dörfern. Grundsätzlich leben wir sehr friedlich miteinander und die katholische Kirche ist, wie gesagt, eine Minderheit in Bezug auf die Zahlen, aber ist sehr respektiert und sicherlich auch die wichtigste Kirche nach der orthodoxen Kirche, zu der eben mehr Menschen zählen. Aber aufgrund unseres wichtigen Beitrags haben wir dort einen hohen Stellenwert. Und die Zahlen sind für uns nicht ganz so wichtig.
We don't bother about the number, but still there. Okay.
Das waren einige Ausführungen des äthiopischen Bischofs Markus Gebremedin, der zur Bistumswallfahrt hier in Erfurt weilte. Radio Frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr. Zur Bistumswallfahrt hier in Erfurt im September weilte eine Delegation aus Äthiopien hier in der Stadt und wir hatten Gelegenheit, mit Vertretern dieser Delegation Gespräche zu führen. Josef Arke setzt diese Gespräche nun fort.
Ich würde jetzt gerne daran direkt anschließend den Herrn Prälaten Dr. Klaus Krämer, den Missio-Präsidenten, fragen, warum hat sich denn Missio dieses Jahr Äthiopien genau als Beispielland für die Aktion zum diesjährigen Weltmissionstag ausgewählt? Genau aufgrund dieser Zusammenarbeit und Ergebnisse oder was spielt noch eine Rolle?
Ja, wir wählen jedes Jahr ein Land aus, um exemplarisch deutlich zu machen, wie die Spenden verwandt werden, was auch unsere Partnerkirchen im Süden tun und leisten. Und da ist natürlich Äthiopien für uns ein herausragendes Beispiel. Es ist ein ganz altes Christentum, das sich bis in die apostolische Zeit zurückverfolgen lässt, aber das doch auch in einer sehr konkreten Herausforderung wirklich auch ein eindrucksvolles Zeugnis ablegt. Äthiopien ist eines der ärmsten Länder nach der Statistik. Und es ist auch ein Land mit großen Herausforderungen, was die Flüchtlingsströme angeht. Äthiopien ist das zweitgrößte Land in Afrika nach Uganda, das Flüchtlinge aufnimmt. Etwa 900.000 sind das. Und das ist eine sehr, sehr eindrucksvolle Leistung, die da gemacht wird, die auch für uns sehr interessant ist, zu sehen, wie unter diesen Bedingungen eben Kirche handelt und welches Beispiel sie gibt. Und wir haben es eben gehört, dass sie einfach im Entwicklungsbereich das Land ungeheuer voranbringt. Es sind 400 Bildungsinstitutionen, die von der katholischen Kirche betrieben werden, etwa 80 Gesundheitseinrichtungen. Und dadurch werden mehr als 10 Millionen Menschen erreicht durch diese Angebote. Wenn man bedenkt, dass der Anteil der Katholiken an der äthiopischen Bevölkerung unter 1 Million liegt, dann sieht man schon, dass das eine ungeheure Wirkung auf die Entwicklung der Gesellschaft hin hat.
Und welche Rolle spielt neben Missio, da ist ja eine der dann auch guten Fragen, die jetzt an unsere Hörerinnen und Hörer eigentlich gleich oder auch an mich persönlich als Mensch und Bürger weitergegeben werden kann. Wie können wir denn das, was Bischof Markus und Sie jetzt gesagt haben, aktiv miteinander unterstützen, immer mit diesem Hinblick auch diese Weltnachhaltigkeitsziele heißen ja auf Augenhöhe, nicht einfach nur ein bisschen spenden. Wie würde jetzt neben der Bistumswallfahrt auch im alltäglichen Leben wir genau diese gute Arbeit der Diözese dort zum Beispiel im ganzen Land wir unterstützen können, sodass das nicht wie üblich früher dieses wir spenden mal ein bisschen und dann haben wir irgendwas getan ist.
Ja, wir haben natürlich die Kollekte, aber das ist eigentlich der kleinere Teil unserer Arbeit beim Missio, sondern wir bieten sehr, sehr viele konkrete Projekte an, die dann auch einzelne Gruppen unterstützen. Wir haben auch viele Unterstützergruppen hier im Bistum Erfurt, die ganz bestimmte Projekte auch in Äthiopien und in vielen anderen Teilen der Welt unterstützen. Und da hat man dann einen unmittelbaren Kontakt auch zum Projekt. Wir haben auch noch eine Handyaktion im Moment, die ist sehr erfolgreich. Da kann man sein altes Handy spenden. Wir wissen, dass ein einfach unglaublich viele Handys in den Schubladen liegen zu Hause und da sind wertvolle Stoffe drin, die uns eben auch in Verbindung bringen mit der Situation in Afrika, in verschiedenen Teilen Afrikas, wo eben auch Mineralien gewonnen werden, die zum Teil Bürgerkriegssituationen dann auch mitfinanzieren. Und diese Handys kann man abgeben bei uns. Wir haben morgen auf dem Domplatz die Möglichkeit, beim Miss Your Truck solche Handys abzugeben oder auch hier bei der Miss Your Diözesanstelle. Dadurch kann man einmal sehr konkret helfen, weil mit den recycelten Handys dann auch konkrete Projekte unterstützt werden, tatsächlich Traumatherapie und damit eben auch etwas getan wird, um den Ursachen, die dem Ganzen zugrunde liegen, auch entgegenzuwirken und zumindest den Menschen zu helfen, die davon benachteiligt werden. Das sind so ganz konkrete Möglichkeiten, mit denen man wirklich selber auch was bewegen kann und was tun kann.
Würden Sie vielleicht noch für die Hörerinnen und Hörer zwei, drei weitere konkrete Beispiele nennen? Weil jeder hat ja so bestimmte Dinge, die ihm einfach besser liegen, sich zu engagieren oder nicht, dass das vielleicht noch ein bisschen einfacher wird.
Ja, wir sind als MISSO besonders im Bildungsbereich unterwegs und versuchen eben Menschen vor Ort auszubilden, damit sie dann eben ihren Dienst dort tun können. Und ich denke, das ist auch ein besonders nachhaltiger Weg, weil es eben nicht nur Entwicklungshelfer sind, die einige Jahre dort sind, dann wieder zurückkehren, sondern Menschen, die dann ihr ganzes Leben dort tätig sind. Und da kann man natürlich die Ausbildung eines solchen Helfers mit übernehmen, der beispielsweise im Bereich der Frauenförderung tätig wird. Das ist ein wichtiges Feld, das hat Bischof Markus schon genannt. Also da kann man tätig werden, aber man kann natürlich auch bei einem Flüchtlingsprojekt helfen. Wir sind in Flüchtlingslagern, vor allem im Süden des Landes unterwegs, wo wir wirklich Flüchtlinge begleiten, dass sie Traumatherapie erhalten, dass sie ihre eben die leidvollen Erfahrungen, die sie gemacht haben in der Flucht und auf der Flucht, dass sie die aufarbeiten können. Da brauchen wir professionelle Menschen, die da tätig sind und mitwirken. Auch hier kann man ganz konkret helfen.
Ich habe aus Ihren Ausführungen, aus denen von Bischof Markus im Prinzip an einer Stelle für mich so einen schmalen Grat, der uns aber ja in Deutschland oder in den USA und überall genauso betrifft, wahrgenommen. Auf der einen Seite geht es direkt darum, Flüchtlingsströme, Probleme, Bildung, Hunger, Wasser im Prinzip in den Griff zu bekommen. Das hat erstmal naheliegend den Vorrang. Und zeitgleich ist aber wirtschaftliche Entwicklung, sei es jetzt die Rohstoffe, die Sie angesprochen haben, wenn man immer an den Kongo zum Beispiel, aber eben auch an Äthiopien denkt, ein Problem, wo, wenn Wald abgeholzt wird oder landwirtschaftliche Flächen übernutzt wird, ich mir ja trotzdem genau den Ast absäge. Da gibt es ja im Prinzip weder hier noch dort gerade eindeutige gute Antworten. Deshalb die Frage in den freien Raum. Dieser Grat ist Ihnen, denke ich, bewusst. Wie versuchen Sie trotzdem sozusagen bei der wirtschaftlichen Entwicklung, wenn die Frauen zum Beispiel wirklich Firmen, kleine Start-ups gründen, damit umzugehen, also diesen Grat, diesen schmalen Grat trotzdem bewusst zu machen?
Also für uns ist natürlich die Bewusstseinsbildung eigentlich ein ganz zentrales Anliegen, dass wir wirklich über die Bildungseinrichtungen auch eine jüngere Generation erreichen und hier auch einen wirklich Gesinnungswandel dann auch mit fördern. Ich denke, das ist zwar nicht das, was unmittelbare Folgen jetzt in den nächsten Jahren hat, aber was eben dann auf längere Sicht der einzige Weg ist, um wirklich dann auch Zustände effektiv zu verändern.
Was heißt das eigentlich, wenn man genau Flüchtlingsursachen, wenn man Flüchtlingsaufnahme bei uns bekämpfen will, wie geht man damit um? Also meine präzise Frage an Sie, wie nehmen Sie jetzt als Missio-Präsident für Deutschland das, den veränderten Tonfall, den es in unserem Land einfach auch seit 2, 3 Jahren gibt, wahr? Wie reagiert Missio da zum Beispiel drauf und was wären Ihre Antworten?
Ja, wir nehmen das natürlich auch mit Sorge wahr, dass sich das immer mehr aufheizt und dass wir die Situation eigentlich nur aus einer sehr verengten deutschen und europäischen Perspektive wahrnehmen. Man muss einfach sehen, dass der Großteil des weltweiten Flüchtlingsdramas sich in den Herkunftsregionen abspielt. 85% der Flüchtlinge bleiben in den Großregionen, aus denen sie eben geflohen sind. Damit sind die Binnenflüchtlinge, die also ihre Landesgrenzen überhaupt nicht verlassen, noch überhaupt nicht erfasst. Also wir sehen, das, was bei uns ankommt, an unsere Türen anklopft, ist nur die Spitze eines Eisbergs und der kleinste Teil des globalen Problems. Natürlich können wir die gar nicht alle bei uns aufnehmen und die wollen ja auch gar nicht zu uns, sondern sie wollen in ihrer Heimat gut leben. Und dass sie das nicht können, ist der eigentliche Druck, der die Flüchtlingsbewegungen verursacht. Und deswegen ist die einzige wirkliche Möglichkeit, mehr in Entwicklungshilfe zu stecken, wirklich darauf zu gucken, dass sich die Lebenssituation der Menschen deutlich verbessern. Denn dann werden sie in der Heimat Stadt auch bleiben, in der sie gerne bleiben wollen. Und das ist eigentlich genau auch unsere Intention, wirklich die Ortskirchen zu ermutigen, in ihrer Zuständigkeit tätig zu werden, die konkreten Probleme anzugehen, Flüchtlingen zu helfen, aber vor allem auch Lebensperspektiven zu erschließen und auch junge Menschen dort aufzuklären, was es bedeutet, wenn man sich auf die Flucht macht. Wir haben das mehrfach gehört, welche Odysseen viele über viele Jahre hinweg durchleiden müssen. Viele kommen ums Leben auf diesem Weg. Also es ist überhaupt keine Perspektive, die man eigentlich einem Menschen dort wirklich guten Gewissens empfehlen kann. Gleichwohl ist dieser starke innere Druck da, die Lebensverhältnisse hinter sich zu lassen. Und genau da müssen wir ansetzen. Wir müssen die Lebensverhältnisse vor Ort entwickeln und hier auch nochmal die Anstrengungen auch der Entwicklungspolitik der Industrieländer nochmal ganz massiv verstärken und auch konzentrieren auf diese Anliegen.
Das waren einige Ausführungen von Prälat Dr. Klaus Krämer, dem Missio-Präsidenten.
Das Stadtgespräch auf Radio Frei, auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen und Radio SRB in Saalfeld und Rudolstadt.
Zur äthiopischen Delegation gehörte auch Schwester Dr. Rita Schiffer, die seit mehr als 20 Jahren in Afrika lebt und in Äthiopien als Ärztin arbeitet.
Schwester Rita, schön, dass Sie da sind.
Danke.
Sie machen es seit 20 Jahren sozusagen vor Ort, genau in solchen Bildungseinrichtungen und in Krankenhäusern als Ärztin. Was war Ihr Motiv, nach Äthiopien zu gehen?
Also das primäre Motiv war erstmal Ordensschwester zu werden, als junge Frau. So, ich denke, so der Versuch, mit der Ungerechtigkeit in der Welt umzugehen. Es ist ja ein Geschenk, dass ich in Deutschland geboren wurde und nicht irgendwo anders. Und diese Spannung irgendwie zu durchleben, und dann war halt eine Option für mich, in einen Missionsorden zu gehen. Äthiopien selber ist eine Konsequenz dieser Wahl. Vor 20 Jahren wurde eine Nachfolgerin als ärztliche Leiterin gesucht, die auch operieren konnte. Da habe ich halt als Gynäkologin eine Möglichkeit gehabt. Wir sind da seit 50 Jahren im Atat-Krankenhaus, Basisversorgung für arme Leute. Das ist so in Kurzformel, weshalb wir da sind. Diese Basisversorgung besteht darin, dass Leute, wenn sie akut was brauchen, Blinddarm, irgendeine Verletzung, Unfall, Malaria, irgendwo hingehen können, ohne dass sie reich sein müssen. Sie bringen was mit, was sie haben, der Rest wird aus Spenden gedeckt. Zweitens, Mütter sollen überleben. Wenn eine Mutter überlebt, überlebt eine Familie, überleben die Kinder. Also der ganze Aspekt von Müttersterblichkeit, Kindersterblichkeit. Drittens, Vorsorge. Die Krankheiten, die man verhindert, das ist das Ziel. Ja? Und das sind auch die Aspekte, bei denen wir ansetzen. Wir haben, seit es uns gibt, immer die Möglichkeit gehabt zu operieren. Man konnte also mit einem Blinddarm kommen. Man konnte, wenn man Kaiserschnitt brauchte, kommen. Wir haben von Anfang an als Krankenhaus und auch von den Missionsärztinnen und Schwestern, die seit 50 Jahren diese Leitung haben, immer die parallele Gefahren Impfen und Vorsorge, ja? Und Wasserprogramm. Wir haben also immer Wasserprogramm parallel gefahren, Impfungen gemacht und Müttervorsorge. Beispiel, als junge Ärztin war ich in Ghana, 30 Jahre her. Da war unsere Kinderstation voll mit Kindern mit Masernkomplikationen. Ohrenentzündung, Lungenentzündung, Augenentzündung, schwer kranke Kinder. 20 Jahre in Äthiopien, ich habe noch kein Masernkind gesehen. Ja? So kann man sehen, wie dieses Impfprogramm Leben rettet. Was soll ich noch mehr über Mütter erzählen? Wir haben, Äthiopien ist ja von der Infrastruktur ein sehr schwieriges Land. Sehr gebirgig, sehr groß. Transport ist schwierig, Straßen sind schwierig, Krankenwagen gibt es wenig. Die Antwort unseres Krankenhauses war, ein Mütterhaus zu bauen. Seit 40 Jahren gibt es da ein Haus, da ist man kein Patient, sondern nur eine Frau am Ende der Schwangerschaft. Da können sie dann warten, bis die Wehen kommen und sind eben jetzt nicht mehr eine Stunde oder einen Tag oder einen halben Tag Fußweg übers Feld entfernt, sondern 2 Minuten vom Kreißsaal. Ja? Natürlich haben wir nicht Platz für alle Leute. Es werden die Frauen selektiert, die Risikoschwangere sind, die mal tote Kinder hatten, die eine Operation hatten, die sehr klein sind, Hochdruck haben und so weiter. Und die werden uns zugesandt und wir sind so ein Zentrum für Risikoschwangere. Und was wir halt machen ist, dass eben die Mütter und die Kinder jetzt besser überleben. Und das können wir auch so ein bisschen stolz sagen als Beitrag. Das ist jetzt, da wir das sehr gut dokumentiert haben, National Policy in der äthiopischen Regierung geworden. Mhm. Das ist also ein ganz erfreuliches Ergebnis, dass also durch dieses treue Verfolgen einer Strategie etwas auf einmal jetzt auf Regierungsebene umgesetzt wird. Ja?
Sie haben einen Teil der nächsten Frage schon fast mit angeantwortet und Teil beantwortet. Ich habe so mit dem Richard Schäfer, meinem üblichen Co-Moderator, überlegt, die ganze Welt, aber eben auch Äthiopien, hat in den letzten 20 Jahren eine rasante Entwicklung hinter sich. Es wurde eben auch schon in Teilen so ein bisschen angedeutet, unabhängig auch von den Kriegsereignissen, die da sind und den Flüchtlingen. Was ist so für Sie, Sie hatten jetzt eben Masern und sowas zum Beispiel gesagt, dass Sie nicht auftauchen, was ist das, was Ihnen da als besonders einfällt in dieser Entwicklung, wo Sie entweder Erfolge oder auch großen Handlungsbedarf sehen, den Sie versuchen mitzubegleiten?
Ausbildung.
Weiterhin Ausbildung.
Ausbildung, das ist also so greifbar. Ja? Mhm. Vor 20 Jahren habe ich alleine in der Ambulanz gesessen, beziehungsweise mit 2 äthiopischen Ärzten. Und wir haben immer nur Patienten geguckt, Patienten untersucht. Um die Uhr. Jetzt ist unser Krankenhaus bevölkert von Horden, von Praktikantinnen und Leuten, denen wir das Operieren beibringen. Ja, ich bin jetzt in eine ganz andere Rolle hineingewachsen, mehr der Supervision und der Ausbildung. Also es ist so viel geschehen auf dem Bildungssektor. Ja. Zum Beispiel jetzt früher, wenn ich, jetzt bin ich ja nicht im Krankenhaus, sondern auf Heimaturlaub. Früher hatte ich Deutsche, meist aus den neuen Bundesländern, pensionierte Gynäkologen, die mich vertreten haben. Mhm. Jetzt, in diesem Jahr, hatte ich zum ersten Mal äthiopische Vertreter. Ja? Also das ist so die richtige Richtung.
Das heißt, die Vertreterinnen und Vertreter, die dann über Studien in Äthiopien oder eben im Ausland jetzt ausgebildete Ärzte sind, also genau dieser Weg, den Bischof Markus und Herr Priliat-Krämer eben beschrieben haben.
Na, bei uns.
Bei Ihnen ausgebildet.
Ja, also nicht jetzt. Ja, wir haben so ein Ausbildungsprogramm, dass wir Ärzten und Health Officern das Operieren lehren. Mhm. Und aus dieser Gruppe, das machen wir also seit 6 Jahren sehr intensiv, und aus dieser Gruppe, die heißen Emergency Health Officers, das sind also ganz fitte Leute, und aus dieser, das ist praktisch eine Frucht aus dieser Ausbildung, dass wir jetzt da Leute anstellen können und sagen, so, in Zukunft seid ihr die Leitung unseres Krankenhauses. Das ist so mein Traum für die nächsten paar Jahre.
Gut, das hatte ich jetzt sozusagen noch nicht für mich zusammengeschlossen. Ich hatte jetzt gedacht, die dann da wieder kommen und operieren, wären auf diesen weiterführenden Studienbildungswegen dann gekommen. Aber die bilden Sie direkt aus, das heißt also richtig als Ausbildungskrankenhaus. Das ist hervorragend. Das zieht sich dann jetzt auch in dieser nationalen Anerkennung weiter so dann durch, dass das auch in anderen Krankenhäusern möglicherweise so kommt?
Ja, es ist ja eher, wir sind ja ein Non-Profit-Krankenhaus, also das Regierungssystem ist natürlich existent. Wir sind da sozusagen mit eingeflochten worden. Das ist eine Ehre.
Das ist ja gut, aber ich hatte Sie auch so verstanden, dass diese Ehre auch bedeutet, dass Sie wahrgenommen haben, was Sie leisten. Und wenn dieses in der Ausbildung natürlich besonders gut wäre, würde sich das ja dafür auch anbieten, auch das zu transportieren.
Ja, das ist auch von der Regierung gekommen. Das ist eine Initiative, dem Brain Drain, also die Abwanderung von Ärzten, der entgegenzuwirken. Man hat so eine Berufsgruppe gebildet zwischen Krankenpfleger und Arzt, die lernen zu operieren, ärztlich tätig zu sein, aber jetzt nicht als Ärzte ins Ausland gehen können. So eine Strategie.
Okay, das habe ich jetzt verstanden. Das ist etwas, was ich gerade in der Vorbereitung für mich noch nicht so klar hatte, aber danke, dass Sie so detailliert erläutert haben. Was wären... Wir hatten eben Masern und dass solche Dinge jetzt nicht aufkommen. Was sind für Sie zurzeit die größten Herausforderungen im Alltag? oder in der auch weiteren Entwicklung? Was streben Sie als nächste Schritte noch an?
Ich denke, dass Ausbildung oder auch Praktikumsort sein immer mehr Gewicht für uns auch ist. Und auch natürlich, wir sind ja im Kontext des ganzen Landes, dass also der Mangel an harter Währung uns natürlich immer wieder trifft im Sinne von Mangel an Arznei, an Arzneimittel und Material des Arbeitens. Aber gut, da bin ich inzwischen auch schon etwas gelassener geworden. Wir sind halt ein Krankenhaus in Äthiopien und wir haben eben jetzt keinen deutschen Standard. Das ist dann nicht so. Ja, das Leben geht weiter.
Aber wäre wieder an unsere Hörerinnen und Hörer oder uns selbst heute hier im Studio die Frage, trotzdem auch da könnte man gezielt an dieses Krankenhaus spenden? Sind bestimmte Partnerschaften bestimmter Gemeinden gezielt zu diesem Projekt oder anderen Projekten dann da? Kann ich jetzt theoretisch an alle auch sonst fragen?
Ja, es gibt sicherlich Möglichkeiten. Wir haben also eine eigene Website als Krankenhaus, aber über Miserior oder Missio kann sicherlich auch vermitteln. Ich denke, was so auch eine Herausforderung ist, was ich sehe in unserem Umfeld, wir haben 200 Angestellte, die haben alle Kinder, die brauchen alle Ausbildung. Für die Jugendlichen in Äthiopien, also da bin ich so ganz hilflos, denke ich, wie gehen die mit dem Spagat um? Zu Hause leben sie bei uns auf dem Land. Der Vater geht mit dem Holzpflug aufs Feld, in der Hütte ohne Wasser, mit Kerosinlampe. Und dann sind sie schlau und gehen zur Uni in Addis und surfen im Internet. So dieser Spagat, was das für eine jugendliche Person bedeutet, das kann ich mir gar nicht ausmalen. Ich denke, das ist eine sehr große Herausforderung auch für die Kirche, für die Gesellschaft, für uns, das irgendwie zu begleiten, ohne dass ich da jetzt eine Antwort habe. Das denke ich so oft, wenn ich also die Jugendlichen bei uns in der Kirche sehe, wenn ich von den Angestellten höre, wenn sie über ihre Kinder erzählen, ja.
Radio Frei, Stadtgespräch mit Richard Schäfer, jeden Donnerstag ab 11 Uhr. Im nächsten Beitrag kommt ein weiterer Vertreter der äthiopischen Delegation zu Wort. Es ist Mulugeta Volodius Haibano, Leiter des Jesuitenflüchtlingsdienstes in Äthiopien.
Und gehe jetzt zu Herrn Mulugeta weiter, der sich als Jesuit mit dem Flüchtlingsdienst in Äthiopien stark beschäftigt. Äthiopien ist kein reiches Land, das haben wir auch im Prinzip gerade schon mehrfach gehört, und hat trotzdem eine sehr hohe Anzahl an Flüchtlingen aufgenommen. Ganz platt gefragt, wie geht das?
For many reasons, as you mentioned, we welcome refugees from neighboring countries.
Ja, wie wir schon gehört haben, heißen wir sehr, sehr viele Flüchtlinge willkommen, vor allem aus Somalia, Eritrea, aus dem Jemen und dem Südsudan, aber auch aus allen möglichen anderen afrikanischen Ländern. Und einer der Gründe, warum das so ist, ist natürlich zunächst mal diese Kultur der Gastfreundschaft, die Teil der äthiopischen Kultur ist. Aber dann liegt es auch daran, dass Äthiopien der Sitz der Afrikanischen Union ist. Und das bedeutet eben, dass wir den Heimatlosen Heimat geben müssen. Also die Regierung kann sich gar nicht verweigern, den Asylsuchenden gar nicht verweigern, weil es unsere Aufgabe ist, den Heimatlosen Heimat zu geben. Weitere Gründe liegen eher in der Geschichte. Es geht bis ins 16. Jahrhundert zurück, als wir die Gefolgschaft von Mohammed in Äthiopien aufgenommen haben, als diese auf der Flucht waren. Das ist sozusagen unser Erbe. Und die Regierung, also der Staat, aber auch die Menschen in Äthiopien möchten ihn gerne in diesem Erbe weiterleben. Ein anderer Grund ist, dass wir glauben, wenn unser Nächster, die Menschen aus den benachbarten Ländern, wenn die ein Problem haben und wir ihnen nicht helfen, dann wird es uns einmal ähnlich ergehen. Und man muss auch bedenken, dass die Nachbarländer, also auch Länder wie Kenia, uns willkommen geheißen haben, als es bei uns den Bürgerkrieg gab. Und da sind eben viele Äthiopier in die Nachbarländer geflohen. Jetzt nehmen wir wiederum Flüchtlinge auf und wir denken, das ist eine Frage der Gegenseitigkeit.
Now we are receiving refugees from our neighboring countries. That kind of reciprocity. So this will continue.
Das ist ja eine etwas andere Entwicklung, als Sie sie jetzt gerade beschreiben, Herr Mulugeta, als wir sie gerade in Gesamteuropa auch wahrnehmen. Mehr Menschen lehnen sozusagen dieses Aufnehmen von Flüchtlingen ab. Und es werden sehr starke Unterschiede gemacht zwischen, sind das Wirtschaftsflüchtlinge, verkürzt jetzt gesagt, oder ist es tatsächlich Flucht vor Krieg und Gefahr und Hunger, Naturkatastrophen passieren? Nehmen Sie diese veränderte Haltung im Norden der Welt selber auch wahr, dass es nicht mehr so einfach ist, zum Beispiel zu fliehen?
So, this migration, they flew to different parts of the world. But our concern is, we don't encourage migration.
Ja, also Migration und Flucht können ja zwei unterschiedliche Ursachen haben. Wir kennen zum einen eben die Binnenmigration. Das bedeutet bei uns vor allem, dass gerade die jungen Leute in die großen Städte ziehen, weil sie sich dort eine bessere Zukunft erhoffen. Einfach mehr Möglichkeiten, ganz einfach gesagt, ihr Brot zum Leben zu verdienen. Und die zweite Art der Migration, der Flucht sind eben die Menschen, die vor allem in den Mittleren Osten und wenn es ihnen irgendwie möglich ist, in die USA, nach Kanada oder Europa migrieren möchten. Und wie wir schon von Schwester Rita gehört haben, gibt es natürlich vielfältige Gründe, warum Menschen fliehen. Aber der erste Grund, die Ursache Nummer eins, ist eben nach wie vor die Armut. Unsere Bevölkerung wächst. Wir sind inzwischen 107 Millionen Menschen, die in Äthiopien leben. Im Durchschnitt haben die Familien 7 bis 8 Familienmitglieder, also sehr viele Kinder. Und die Kinder wiederum fühlen sich verantwortlich für die Familien, möchten dann eben an einem bestimmten Punkt arbeiten, um ihrerseits die Familie wieder unterstützen zu können. Ja, und unsererseits ermutigen wir die Menschen nicht zur Flucht. Unsere primäre Sorge gilt eben der Sicherheit der Menschen. Und wir legen sehr viel, also wir wünschen uns einfach, dass die Menschen ihr Einkommen im Land generieren können, also sichere Einkommensverhältnisse schaffen können, um im Land zu bleiben. Wenn die Menschen gehen wollen, also in ein anderes Land gehen wollen, dann möchten wir, dass es möglichst auf legale Weise passiert, weil sonst ist das Ganze einfach extrem gefährlich, sei es aufgrund der wilden Tiere, denen man möglicherweise auf dem Weg nach Südafrika durch Victoria, Kenia und Mosambik begegnet. Da hat mancher sein Leben gelassen. Oder es passiert eben auch immer wieder, dass Menschen in Gütercontainern transportiert werden und dort eben ersticken.
There's a sense of hospitality.
So the current conviction of the Ethiopian government is
ja, die Regierung in Äthiopien möchte diese sehr stark risikobehafteten Fluchtbewegungen also stark eingrenzen. Ein Mittel dazu ist eben wirklich Flüchtlinge als einen Schatz anzusehen und nicht als eine Last, und dazu beitragen soll ein neues Gesetz, was jetzt derzeit unter Revision ist. Und wenn das durchkommt, wird es Flüchtlingen eben erlaubt sein, im Land auch zu arbeiten und dadurch einfach auch einen wirtschaftlichen Beitrag zu leisten zum Land, um eben nachhaltig Flüchtlinge in die wirtschaftliche Situation, in die gesellschaftliche Situation zu integrieren. Okay. Weil derzeit ist es eben so, dass von der Gesetzeslage her den Flüchtlingen nicht erlaubt ist, formaler Arbeit nachzugehen. Und jetzt gibt es eben diese neue Gesetzesvorlage, die eben noch nicht durch ist, die noch nicht bestätigt ist von der Regierung, wo es darum geht, dass diese Mengen an jungen, produktiven Menschen, die eben in diesen Flüchtlingslagern sitzen, dass die eben arbeiten können, dass die sich auch bewegen können im Land, um Arbeit zu finden, um eben einen Beitrag zum Land zu leisten.
Das war das Stadtgespräch für heute mit Interviews und Gesprächen von Teilnehmern einer äthiopischen Delegation, die hier in Erfurt weilte. Und ich danke meinen Kollegen Reinhard Hucke für die technische Vorbereitung und meinem Kollegen Josef Alke für die Moderation. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.